Der Predigttext heute steht in Matthäus 24, 37 bis 51. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen die Menschen und tranken und heirateten, wie sie es gewohnt waren, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie begriffen nicht, was ihnen drohte, bis dann die Flut hereinbrach und sie alle wegschwemmte. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn kommt. Zwei Männer werden dann zusammen auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen, die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommen wird. Macht euch doch das eine klar, wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Nachtstunde der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Wenn er aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt, so bald kommt mein Herr nicht zurück, und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Tag an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Er wird diesen Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Heute wollen wir darüber nachdenken, wie Christen und ihre Sympathisanten sich verhalten sollen, wenn sie in die große Not unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu hineingeraten. Zunächst aber wollen wir uns vorstellen, wie diese Zeit vor Jesu Ankunft auf die Welt sein wird. Damit beginnt nämlich Jesus den Abschnitt seiner Rede. Er beschreibt die Gesellschaft und das Leben der Menschheit. Wir haben in den Predigten vorher schon davon gehört, dass es massive Verführungen und brutale Christenverfolgungen geben wird. Wir haben davon gehört, dass Christen flüchten und sich verstecken müssen, damit sie nicht erwischt und von den antichristlichen Feinden getötet werden. Wir haben uns vor Augen geführt, dass es nach außen hin sehr charmante, aber doch teuflische Politiker geben wird, die den größten Teil der Weltbevölkerung hinter sich vereinen werden. Und wir haben davon gehört, dass diese Personen zwar nach außen hin friedlich und sehr human scheinen, aber doch durch und durch gottlos sind und gegen Juden und Christen vorgehen werden. Das alles wird diese Zeit prägen. Aber hier in diesem Abschnitt gibt uns Jesus noch einen tieferen Einblick in den Charakter der Menschheit. Er greift zurück auf die Zeit, die schon so lange zurückliegt, auf die Zeit Noahs. Noah, der war den Zuhörern von Jesus gut bekannt. War das nicht der, der das große Schiff, die Arche, baute und sich und seine kleine Familie damit vor der Sintflut rettete? Ja, genau der war das. Noah lebte etwa im dritten Jahrtausend vor Christus, also vor ganz, ganz langer Zeit. Trotzdem kannte ihn jeder Jude und wusste mit ihm was anzufangen. Warum war diese große Flut, die über die Menschheit kam, damals nötig? Das wird uns in 1. Mose 6, Vers 5 und Vers 11 berichtet. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren, alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Planen war durch und durch böse. Alle Menschen konnten vor Gott nicht bestehen, die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Am Anfang der Menschheit ist die Sache mit den Menschen also völlig aus dem Ruder gelaufen. Das Gute, das sich Gott gedacht hatte, ist total ins Böse umgekippt. Jeder machte, was er wollte. Es gab überhaupt keine moralischen Grenzen mehr. Unrecht und Gewalt beherrschte die Welt. Ähnlich wird es nun auch unmittelbar vor Jesu Ankunft sein, auch wenn Jesus sich in seiner Rede noch sehr zurückhält in seiner Beurteilung. Die Leute werden essen und trinken und heiraten. Naja, was ist denn daran böse? Ist doch nichts Schlimmes, oder? Natürlich nicht, grundsätzlich nicht. Dennoch, so denke ich, will Jesus hier wohl eine gottlose Gesellschaft beschreiben. Die Menschen leben ihr Leben, aber ohne Gott. Sie haben mit Gott nichts mehr am Hut. Der spielt einfach in ihrem Leben keine Rolle. Sie leben in den Tag hinein, arbeiten, essen und trinken, genießen ihre Freizeit, aber Gott ist nicht dabei. Die Bedürfnisse der Menschen sind an sich ja gar nicht böse, aber sie werden böse, führen sogar zu Unrecht und Gewalt, weil sie losgelöst sind von der Beziehung zu Gott. Merken wir was? Jesus beschreibt hier, und das ist ja etwa 2000 Jahre her, auch den Zustand unserer Gesellschaft. Denn ist es heute bei uns etwa anders? Die gottlose Gesellschaft, die haben wir heute doch ganz genauso wie damals zur Zeit von Noah oder dann zukünftig in der Zeit des Antichristen. Wir leben in so einer Gesellschaft, die fern ist von Gott. Das ist sozusagen auch ein Zeichen der Zeit. Diese Abwendung von Gott, diese Autonomie, diese angebliche Freiheit des Menschen hat doch im Lauf der Geschichte nicht wirklich einen Fortschritt gebracht, oder? Denn sonst heute müsste die Welt viel besser, viel friedlicher, viel gerechter, viel humaner aussehen als früher. Aber das ist doch kaum der Fall. Die Bibel nennt diese Loslösung von Gott übrigens Sünde. Das griechische Wort dafür ist hamartia. Und das meint Zielverfehlung. Vielleicht guckt er ja jetzt auch ab und zu die Olympiade. Wie ein Bogenschütze an der Scheibe vorbeischießt, so schießen die Menschen ohne Gott am eigentlichen Ziel ihres Lebens vorbei. Sie treffen nicht ins Zentrum, nicht in den Mittelpunkt und schießen mit ihrem Leben weit daneben, irgendwo in den Wald oder aufs Feld, total am eigentlichen Sinn des Lebens vorbei. So beschreibt Jesus hier eine durch und durch säkulare Gesellschaft vor seiner unmittelbaren Ankunft. Eine Menschheit, die von Gott und einem Leben in der Beziehung zu ihm nichts mehr weiß und auch nichts wissen will. In dieser Zeit wird es, Gott sei Dank, aber doch noch ein paar Christen geben, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Sie sind aber im Vergleich zu den Gottlosen nur eine kleine Minderheit, wie immer in der Geschichte. Sie werden von Jesus und seinen himmlischen Heerscharen gerettet werden. Und so kommt es zu einer großen Scheidung, zu einer Trennung von Christen und Nichtchristen am Ende der Zeit. Die einen werden von Jesus mit in den Himmel genommen werden, die anderen zurückgelassen. Jesus gebraucht hier das Bild von den beiden Männern auf dem Feld und den beiden Frauen in der Mühle. Da hilft auch die Zugehörigkeit zur Familie nicht mehr. Für deine Rettung hilft es dir nicht, dass du zur gleichen Sippe gehörst, dass du die gleiche Abstammung hast, dass deine Familie seit Jahrzehnten, seit Generationen vielleicht gläubig war. Da können die einen zu Jesus kommen und die anderen bleiben zurück. Auch der Beruf, die soziale Gruppe, die gleiche religiöse Überzeugung sind nicht eine Garantie dafür, dass du mitgenommen wirst, wenn du nicht an Jesus glaubst, wirst du zurückgelassen. Und es kommt darauf an, ob du Jesus mit seinem Werk für dich angenommen hast oder nicht. Das ist das einzige Kriterium. Alles andere wird dir nicht helfen. Nun aber wollen wir uns anschauen, wie dann die lebenden Nachfolger Jesu sich verhalten sollen. Jesus fordert zu drei Dingen heraus. Das erste, Vers 42, seid wachsam. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchen Tag euer Herr kommen wird. Christen sollen also wachsam sein. Jesus will seine Jünger einladen, in diesen 7 Jahren vor seiner Ankunft so zu leben, als ob er jederzeit, jede Minute wiederkommen würde. Er gebraucht hier das Bild eines Wachsoldaten, der auf der Burg oder auf einer Festung seine Runden dreht und genau hinhört und beobachtet, ob sich etwas Feindliches im Gebüsch rührt. Nun, solche Wachsoldaten oder Grenzsoldaten sind uns Deutschen ja aus jüngster Vergangenheit noch gut bekannt. Hüben und drüben haben sie die innerdeutsche Grenze gesichert und auf jedes Geräusch gelauscht und von ihren Wachtürmen mit ihren Scheinwerfern über die Grenze geleuchtet, um verdächtige Personen aufzuspüren, die fliehen wollten. Diese Wachsoldaten waren qualifizierte, ausgebildete Grenzer, linientreue Genossen, auf die sich der Staat hundertprozentig verlassen konnte. Nun, so sorgfältig, so genau sollen die Christen in der großen Not auf die Zeichen der Endzeit achten. Damit meint Jesus natürlich nicht, dass sie aufgeregt und nervös nach irgendwelchen Vorzeichen der Wiederkunft Jesu suchen. So etwas hat es ja im Laufe der Kirchengeschichte auch immer wieder gegeben. Es gab zum Beispiel da einen Christen namens Montanus um das Jahr 160 nach Christus. Der sammelte in der heutigen Türkei eine große Menge Anhänger, die das neue Jerusalem und den Anbruch des 1000-jährigen Reiches erwarteten. Sie gaben ihren Besitz auf, sie übten eine strenge Askese und versammelten sich dann auf einem Berg, um die Ankunft Jesu zu erwarten. Doch der kam nicht. Sie hatten nicht verstanden, dass man die Wiederkunft Jesu nicht berechnen kann. Das also heißt mit Sicherheit nicht wachsam sein. Wachsein bedeutet meiner Meinung nach immer so zu leben, dass er kommen könnte. Und das bedeutet, sich sehr für Politik und Weltgeschehen zu interessieren. Also die Tageszeitung abonnieren oder täglich im Internet zu stöbern, was so auf der Welt los ist. Christen sollten immer über die aktuelle Weltlage Bescheid wissen. Die Entwicklungen in Politik und Gesellschaft haargenau beobachten. Ich habe zu Hause ein Buch, das ist ein sogenanntes Gebetstraining. Da sind Übungen drin, wie man sein Gebetsleben kreativ und vielfältig gestalten kann. Und eine Einheit heißt mit der Zeitung beten. Ich nehme also das heutige Weltgeschehen, das ich durch die Tageszeitung, die Tagesschau oder das Internet mitkriege und schreibe aktuelle Meldungen in mein Gebetstagebuch. Und dann bete ich dafür, dann denke ich drüber nach, ich vergleiche das vielleicht mit den Aussagen der Bibel, ich bin so hellwach über meine Zeit und den Zustand der Welt. Ich will das auch mal mit einem anderen Bild erklären. Manchmal kündigt sich ja ein Besuch an, dann flitzen wir los und räumen alles bis ins kleinste Detail auf. Wir putzen und wischen und hauen die Mülltonnen mit Papier und Restmüll voll. Wir würden uns schämen, wenn ein Gast unsere Wohnung unaufgeräumt sehen würde. Das muss wirklich nicht sein, oder? Ist das wirklich so schlimm, wenn ein Buch auf dem Fußboden liegt, wenn es mal klingelt? Wer hat uns eigentlich eingeredet, dass alles immer picobello sauber sein muss, damit Gäste sich wohlfühlen? Also ich glaube, Jesus würde da großzügig drüber hinwegsehen, auch wenn ich es gut finde, wenn aufgeräumt ist. Ja. Aber darauf kommt es nicht an. Die reinlichsten Leute, die wir kennengelernt haben, sind ja wohl die Schwaben. Ne? Ist jemand Schwabe hier? Nicht, dass ich jemand auf die Füße trete. Bitte? Sind welche da? Du bist eine richtige Schwäbin? Aber du wirst es verstehen, du kennst das vielleicht. Es muss alles blitzeblank sein. Ne? Speicher muss gebohnert sein, es muss Kehrwoche bei dir nicht. Ein Glück. Also bei uns, wir haben mal in einem schwäbischen Haus gewohnt, unsere erste Wohnung. Der Speicher musste gebohnert werden. Der Speicher, bitteschön, ja. Kehrwoche machen. Und im Herbst musste ich, wenn ich Kehrwoche hatte, ständig raus und gucken, dass jedes Blatt vom Weg aufgelesen war. Und im Winter, wenn irgendwie Schnee war, es geschneit hat, sofort wieder raus und Schnee schippen. Sonst sind die Leute ungehalten. Sie sind eben da sehr typisch reinlich. Ich finde sowas etwas übertrieben. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Müll es hinter den Kulissen gibt, in den Wohnungen. Und ich meine jetzt nicht äußerlich den Müll, sondern innerlich in den Herzen, in den Gedanken der Leute. Auf die äußere Fassade wird doch Jesus nicht sehen. Der sieht doch nicht, wie rein und moralisch anständig du äußerlich bist. Das ist doch Jesus egal. Der will, dass du im Innern im Reinen bist und weißt, dass du von ihm angenommen bist. Wachsein heißt nicht perfekt sein, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes ganz für Jesus da sein. Mit deinen Sinnen wach sein, genau hinhören, hinsehen, fühlen, was dran ist. Immer im Alltag in Gemeinschaft mit Jesus leben. Mit Freude und Gelassenheit einfach cool die Ankunft Jesu erwarten. In der Gegenwart Jesu fröhlich leben und nicht schlottern vor Angst, wann denn der Herr kommen wird. Zweitens, seid bereit, sagt Jesus. Er sagt, macht euch doch das eine klar. Wenn ein Hausherr im Voraus wüsste, zu welcher Nachtstunde der Dieb kommt, würde er aufbleiben und den Einbruch verhindern. Darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Jesus erzählt hier ein Beispiel, das jeder Jude von seinen Zuhörern kannte. Das einfache palästinensische Haus bestand im Allgemeinen nur aus einem Raum und hatte eine große Tür, aber keine Fenster. Die Wände waren aus Holzbalken und getrocknetem Lehm gebaut. Nachts wurde die Tür geschlossen und von innen verriegelt. Diebe kamen meistens um Mitternacht, wenn alles still war und auch die Hunde schliefen. Dann gruben sie sich leise, dass niemand es merkte, durch die Lehmwand hindurch. Es ist klar, was Jesus hier mit diesem kurzen Gleichnis sagen will. So ungewiss wie ein Dieb nachts einbricht, so ungewiss kommt Jesus bei seiner Ankunft. Paulus greift dieses Bild später auch nochmal auf, wenn er den Thessalonichern schreibt, ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Christen sollen also bereit sein, damit sie die Wiederkunft Jesu nicht überrascht. Nun meine Frage, ist denn Wachsein und Bereitsein nicht dasselbe? Jesus gebraucht ein anderes Wort. Vielleicht können wir uns den Unterschied an folgendem Beispiel deutlich machen. Wenn ich eine weite Urlaubsreise machen will, dann lasse ich vielleicht mein Auto vorher in der Werkstatt durchsehen. Dann bin ich in einer dünn besiedelten Gegend vor unliebsamen Überraschungen durch einen plötzlichen Defekt meines Wagens sicher. Also ich lasse mein Auto in der Werkstatt für die Reise bereit machen. Dann kann ich beruhigt losfahren, meistens jedenfalls, und habe alles getan, was menschenmöglich und notwendig war. Das ist also mit Bereitschaft gemeint. Ein Hausherr, der an einen möglichen Einbruch denkt, kann sich darauf einstellen. Im alten Orient konnte er sich an die Wand zum Schlafen legen, die ihn am unsichersten erschien. Oder er organisierte einen gemeinsamen Wachdienst, bei dem sich alle Nachbarn abwechselten. Heute würde er vielleicht sichere Schlösser und Fenster einbauen lassen oder eine Alarmanlage. Er tut alles Mögliche, um vor einem Einbruch sicher zu sein. Natürlich hat er dann noch keine Garantie, dass das auch immer gelingt. Aber er hat soweit alles getan, was er konnte, um einen Dieb abzuschrecken und einen Einbruch zu verhindern. Was bedeutet das nun für das geistliche Leben eines Christen? Bereit ist derjenige, der immer so lebt, als ob Jesus gleich wiederkommen würde. Ich meine nicht, dass da jemand ständig wach ist und dauernd auf die Uhr guckt, ob Jesus kommt. Auch ein Wachsoldat muss ja irgendwann mal schlafen. Aber eben immer in Bereitschaft sein, so wie ein Arzt, der auch außerhalb seiner Schicht seinen Pieper im Kittel trägt. Und wenn der piept, dann geht er ran und rennt los, um einen Notfall zu versorgen. Dabei wartet der Arzt auch zu Hause nicht ständig auf einen Piepton, sondern er genießt seine Freizeit, er macht vielleicht etwas mit seiner Familie oder liegt auf der Couch und guckt Fernsehen. Aber wenn es dann piept, dann ist er hellwach und bereit, sofort loszudüsen und seinen Dienst wahrzunehmen. Genauso wird es auch für einen Christen sein. Einfach meinen normalen Alltag ernsthaft und konzentriert erleben, meine Aufgaben erledigen, als Christ in der Gegenwart Jesu leben, wie sonst auch. Und wenn dann der Pieper tönt, in der Bibel ist das übrigens ein großer Posaunenschall, ne? Dann bereit sein, Jesus zu empfangen. So bedeutet die Bereitschaft auf Jesu kommen nicht ein Leistungsdruck, nicht etwas Außergewöhnliches, nicht besondere christliche Dienste oder Werke, nicht ein ständiges geistliches Pulsfühlen, ob man noch richtig tickt oder schon daneben liegt, sondern einfach dranbleiben am normalen geistlichen Leben. Leben in der Geborgenheit Gottes des Vaters, leben mit Jesus in seinem Dienst und leben mit dem Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Leben als Christ in der Gegenwart und in dem Bewusstsein, dass man der Wiederkunft Jesu entgegengeht. Und drittens, lebt verantwortlich. Wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Wenn er aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt, ach, so bald kommt mein Herr noch nicht zurück, und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Er wird diesen Diener in Stücke hauen, mein lieber Mann, was für Worte, und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. In der Antike war es üblich, dass ein wohlhabender Mann, der für längere Zeit verreisen musste, einen Knecht oder Angestellten als Verwalter, als Vermögensverwalter einsetzte. Also eine Person, der er vertraute und die seine Geschäfte zuverlässig weiterführte. Das passiert also auch hier in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Der Hausherr setzt eine Vertrauensperson als Geschäftsführer ein. Er weiß ja nicht, wie lange er wegbleibt und wann er wiederkommt. So lange soll der Verwalter treu und zuverlässig den Besitz verwalten. Jesus aber ist klar, dass es solche und solche Verwalter gibt. Der eine arbeitet sorgfältig und besonnen, der andere schlampig und korrupt. Der eine erfüllt ehrlich seinen Auftrag, der andere wirtschaftet in die eigene Tasche und behandelt den Besitz und die Angestellten unwürdig. Beides ist möglich. Es ist natürlich klar, wem Jesus hier den Vorzug gibt. Der eine Knecht wird von Jesus als vertrauenswürdig und treu bezeichnet. Er widersteht den Versuchungen als Führungskraft, als Herr über das Vermögen, als Personalchef und erfüllt gewissenhaft die Aufgaben eines verantwortungsbewussten Verwalters. Jesus bezeichnet ihn als besonnen und klug. Der hat verstanden, worum es geht. Der arbeitet voll im Sinne seines Herrn. Der andere dagegen wird als schlecht, schwach und schädlich bezeichnet. Martin Luther nennt ihn sogar böse. Also der treibt, was er will. Er quält das Personal. Er feiert in der Kneipe mit seinen Kumpels und gibt das Geld seines Chefs aus. Er verschleudert das anvertraute Vermögen und gerät dadurch in eine ausweglose Lage. Nun, genauso haben die Menschen zwei Möglichkeiten, sich bis zur Ankunft Jesu zu verhalten, nämlich einmal als Leute, die im Sinne Jesu leben und seine Aufträge erfüllen, Oder als Leute, die seine Anweisungen in den Wind schlagen und sich darum scheren, was Jesus will. Wir werden in einer späteren Predigt noch einmal auf dieses spezielle Thema zurückkommen, nämlich wenn es um einen ähnlichen, sehr viel ausführlicheren Text in Matthäus 25 geht. Jetzt will ich das nur andeuten. Es gibt zwei Wege, wie wir unser Leben führen können. Einmal, indem wir unserer Berufung durch Jesus folgen oder indem wir ohne Jesus leben und uns von ihm lösen. Wenn du ein Christ bist, dann bist du so ein Verwalter, der von Jesus einen Auftrag bekommen hat. Das bedeutet nun nicht, dass du perfekt sein musst. Jesus erwartet auch nicht, dass du überhaupt keine Fehler machst. Er erwartet nur Treue und Besonnenheit. Wenn du einen Fehler machst, kannst du immer wieder zurückkehren und um Vergebung bitten und die dann auch empfangen. Es darf nicht sein, dass du vor lauter Angst, einen Fehler zu machen, gar nichts machst. Dich dann einfach verkrümelst, weil du denkst, wirst du sowieso versagen. Darum geht's nicht. Einfach treu und sorgfältig und glaubwürdig und zuverlässig deine christlichen Aufgaben verrichten. Mehr nicht. Aber es kommt auf deine Gesinnung an. Willst du wirklich das, was Jesus will? Oder willst du ohne Gott, gottlos, dahinleben und deinen Willen ausleben? Verantwortliches Leben heißt in der Spur Jesu bleiben. Das ist nicht immer leicht und schon gar nicht mit eigenen Kräften zu schaffen. Ich brauche einen Beistand, einen Helfer. Jesus hat mir dafür den Heiligen Geist gegeben, der mir Orientierung im Wort Gottes gibt, der mich leitet. Ich kann ihn hören im Alltag und in meinen täglichen Entscheidungen. Er gibt mir Ergänzung und Korrektur in der Gemeinschaft der Gläubigen. Er macht mir Mut, wenn ich verzweifeln möchte. Und er erinnert mich, wenn ich wichtige Aufgaben vergessen habe, die mir Jesus aufgetragen hat. Das hilft mir, verantwortlich zu sein heute und jetzt. Und dann brauche ich überhaupt gar keine Angst zu haben, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn er dann erscheint, dann kann ich mit gutem Gewissen zu ihm sagen, Herr, dies und das, was du mir aufgetragen hast, das habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt. Und Jesus wird sagen, gut so, Rainer, du warst treu und hast dein Bestes gegeben. Ich gebe dir noch mehr Verantwortung im Himmel. Ich bin richtig stolz auf dich. Amen.